Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Investor Stories Podcast. Und heute haben wir mal wieder einen Fondsmanager zu Gast, und zwar den Stefan Simros. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Tim. Freut mich sehr, hier zu sein. Und dann muss ich gleich die erste kleine Korrektur machen. Ich bin Fondsberater, aber kriegen wir schon noch hin.
Genau, das ist ja immer diese schöne rechtliche Unterscheidung, dass ja der Fondsmanager häufig ein eigenes Unternehmen ist, ein sogenanntes Haftungsdach, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, und man dann eigentlich nur diese verschiedenen Dienstleister, die einem dann noch bei einem Fonds unterstützen, nur berät. Vielleicht aber erstmal ein bisschen was zu dir. Magst du kurz ein paar Worte zu dir verlieren, falls man dich noch nicht kennt, wer du bist, was du so machst und was man vielleicht über dich wissen sollte?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Simros. Ich habe ganz normal BWL studiert, war in der Finanzbranche als Angestellter zunächst tätig, also auch vorher noch mal im Controlling, aber dann in der Finanzbranche als Wertpapieranalyst und dann auch kurz als Marketinganalyst. Und dann habe ich in der Fondsbranche gearbeitet, dort als Angestellter, Asset Manager sozusagen, 10 Jahre gearbeitet. Und mittlerweile seit 2022 bin ich mit dem sozusagen eigenen initiierten Fonds am Markt, den ich mit meiner GmbH unter einem Haftungsdach berate. Und da bin ich im Bereich Value Investing unterwegs, wobei ich da flexibel bin. Also insbesondere im Moment bin ich im Value Investing, weil ich natürlich jetzt auch gerade sehe, dass im Moment eben sehr viele passiv investieren über ETFs und das Thema Bewertung bei vielen nicht mehr so die Rolle spielt. Und dadurch finden sich aus meiner Sicht eben viele Chancen im Markt. Und der Markt geht ja immer durch verschiedene Moden, und da muss man dann auch schauen, was kann jetzt mittel- und langfristig interessant sein.
Perfekt. Wie bist du denn damals eigentlich zum Investieren überhaupt oder auf das Thema Finanzen generell gekommen, und wie bist du damals dann gestartet?
Ja, ich bin da ein bisschen familiär auch vorbelastet. Mein Vater war einer der Pioniere im Bereich Beteiligungskapital in Deutschland, also Private Equity. Und da will man natürlich als Sohn auch immer verstehen, was der Vater da macht. Ich weiß gar nicht, ob ich so begeistert war von der Börse von Anfang an, aber ich wollte auf jeden Fall verstehen, was da los war, denn es fing dann an, Ende der 90er Jahre, dass eben als Exit-Kanal dann für die Beteiligung auch das Thema Börse immer interessanter wurde. Und da wollte ich natürlich verstehen, was ist da los, warum sind alle so aufgeregt und wie funktioniert das Ganze? Und dementsprechend bin ich so an die Börse gekommen, hatte da also sehr viel Glück, dass ich sozusagen auch bei verschiedenen Börsengängen dann schon indirekt als 18-, 19-Jähriger dann sozusagen schon ein bisschen beteiligt war, weil mein Vater dann auch darauf geachtet hat, dass man da zwar mit kleinem Einsatz, aber immerhin ein bisschen mit dabei war. Und dann macht es natürlich Sinn, sich damit zu beschäftigen, was man da im Depot hat.
Ja, sehr cool. Womit hast du dann damals angefangen, und was war vielleicht dein erstes Investment?
Ja, also erstmal sozusagen passiv, indem ich bei dem Börsengang von Extron und Technotrans dann passiv sozusagen dabei war, indem das für mich organisiert wurde. Und angefangen habe ich dann so 98, 99 eigene Investments dann zu machen. Also schon mit Anfang 20 dann. Eine meiner ersten Aktien, weiß ich noch, war dann die Deutsche Bank. Die hielt ich aber nicht lange, weil ich musste mich natürlich erst mal rantasten an das Thema. Und dann fand ich das alles ganz spannend, aber dann weiß ich noch, dann hatte ich sogar Probleme, darüber zu schlafen und so, weil ich jetzt diese Deutsche Bank gekauft habe. Ich war mir eigentlich sehr, sehr unsicher, weil ich am Anfang noch nicht wusste, was ich da tat. Das war ja sogar noch vor meinem Studium dann. Und dementsprechend bin ich da langsam reingewachsen und habe dann erst langsam rausgefunden, was denn Sinn macht und wo auch Übertreibungen sind und dass vielleicht dann so eine undurchsichtige Bankbilanz doch nicht so das Spannendste ist, was gibt am Markt. Aber ja, da hat ja jeder, das war so ein bisschen zufällig am Anfang, also dann erst im Laufe der Zeit hat sich das dann etabliert.
Ja, du hast ja auch, haben wir eben schon herausgefunden, in unserem Vorgespräch an der gleichen Uni wie ich in Hannover studiert, hast dann einen kleinen Abstecher in das Thema Financial Controlling gemacht und bist dann auch bei einem Research House, glaube ich, gestartet. Hat sich also relativ schnell auch bei dir eingestellt, dass du auch beruflich, professionell diese Richtung einschlagen möchtest und genau, bist dann da reingestartet.
Ja, genau. Also ich hatte erst bei zwei Unis noch studiert, dann hatte ich so ein paar gesundheitliche Themen, die ich dann erst im Nachhinein mitgekriegt hatte, sozusagen, dass ich das erstmal regeln musste und dann konnte ich durchstarten und das war dann hier eben in Hannover an der FHDW und das ist eben dualer Studiengang gewesen. Das heißt, ich konnte da schon die Hälfte der Zeit arbeiten und die andere Hälfte studieren. Da habe ich mittelständische Wirtschaft studiert und das war für mich super, weil das so ein bisschen verschult war. Man hatte demnach auch klare Aufgaben und konnte, und das war sehr praxisorientiert alles, weil ich konnte immer mit Fächern nichts anfangen, die so sehr theoretisch waren und die einem gar nicht weiterhelfen eigentlich. Und darum war das für mich eine sehr gute Sache, dass ich hier die FHDW gefunden hatte. Und was auch sehr gut war für meine Orientierung, ich habe dann da einmal bei einer Bank hier in einer Filiale im Praktikum oder dann so ein erweitertes Praktikum gemacht, 3 Monate. Und dann war ich aber auch einmal bei der Commerzbank im Research in Frankfurt. Und das war zur Zeit von 9/11. Und da hatte ich dann zum Beispiel auch, als dann diese Terroranschläge waren, hatte ich zum Beispiel, da haben mich meine Kollegen dafür verrückt erklärt, habe ich dann zum Beispiel Hannover Rückaktien gekauft, weil ich gesagt habe, das wird jetzt nicht jede Woche passieren. Und das war auch genau richtig. Aber da habe ich auch schon gemerkt, also egal wie viel Erfahrung die Leute haben, es gibt immer sehr hohe Emotionen an der Börse. Und da kann man sagen, es ist ja schrecklich, bei solchen Ereignissen dann auch noch daran zu denken, wie man da handeln muss. Aber letztendlich schadet man damit ja keinen. Im Gegenteil, man stabilisiert sogar die Märkte. Und das war eben ganz spannend für mich und insbesondere auch der Research-Job an sich. Ich hatte da auch noch ein bisschen Glück sozusagen, dass der Analyst, dem ich zuarbeiten sollte, der war da ein bisschen krank. Und dann habe ich die Studie, die wir schreiben müssen, da habe ich dann konnte ich größtenteils alleine vorarbeiten und er hat die natürlich dann nochmal leicht verändert und so, aber ich konnte da dann schon sehr viele Erfahrungen dann eben machen. Hm.
Ja, das ist in der Tat eine goldene Zeit gewesen für die Hannover Rück, die Schäden, die dann wirklich in Folge kamen, da durchzustehen, dann später auch noch die Finanzkrise, weil davor war tatsächlich der Rückversicherungsmarkt sehr eng auf die beiden Platzhirsche gepoolt und dann konnte die ja nur verrückt als Dritter infolge der Diversifizierung der Rückversicherungspanels der Erstversicherer auch sehr viel Neugeschäft mitnehmen und es ist dadurch auch wirklich sehr krass gewachsen. Als Hannover Rückler weiß ich das natürlich.
Genau, insofern, der Disclaimer an dieser Stelle.
Genau. Ja gut, das ist ja keine Insider-Information, sondern it is history. Genau, history ist halt auch dein Start dann im Research gewesen. Hat sich über die Zeit, du bist dann später auch noch zu der Vermögensverwaltung gegangen, dein Blick auf die Märkte und auch so deine eigene persönliche Strategie verändert und wie du so auf Unternehmen blickst oder war das eigentlich von Anfang an recht konstant?
Teils. Also man lernt natürlich immer dazu. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte ja dann privat dann mich immer mehr eingearbeitet. Das Thema hatte auch erkannt, dass dann beim neuen Markt da überall Übertreibungen waren. War da eigentlich nicht dabei, bis dann aber, ich glaube, Anfang 2001, Ende 2000, hatte dann ein Unternehmen, an dem ich beteiligt ist, massive Probleme. Das waren eben Betrüger und die haben Aufträge und Umsätze gemeldet, die es gar nicht gab. Und das ist eben auch etwas, was man erstmal lernen muss, dass eben an der Börse wie im echten Leben gibt es eben auch viele Betrüger. Und das muss man erstmal lernen, dass selbst wenn das so in irgendwelchen Berichten oder so steht, dass das nicht unbedingt stimmen muss. Und darum ist es wichtig, sich auch immer die Leute anzuschauen, sich die Vergangenheit anzuschauen, wie wurden Versprechen eingehalten. Und das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, was jeder irgendwann mal hat, dass man eben auch enorm enttäuscht werden kann, wenn man etwas blauäugig durch die Welt geht. Und dadurch, dass ich da recht behütet aufgewachsen bin, sage ich mal, ist das etwas, wo man nicht im ersten Moment dran denkt, dass jemand, der einen sicheren Job hat und da als Vorstand, dass der solche Dinge dann macht. Und das ist ganz gut, dann zu lernen. Also insofern wird man sicherlich skeptischer mit der Zeit. Und man lernt halt auch seine eigenen Schwächen und Stärken besser einzuschätzen. Und das ist auch wichtig, weil an der Börse ist ja, wenn man dann mal Erfolg hat und so, ist es ja immer sehr leicht, zu selbstbewusst zu werden. Und das lernt man dann aber auch mit der Zeit, dass wenn man sich zu sehr freut und sich selber feiert, wie gut man denn ist, dass man dann in diesen Phasen genau wichtige Dinge auch übersieht.
Ja, nach über 10 Jahren in der Vermögensverwaltung hast du dann ja auch dein Wissen genutzt und deinen eigenen Fonds gestartet. Oder ist jetzt ja nicht ein Fonds, den du beraten darfst, wie auch immer man das jetzt rechtlich
formuliert. Ja, initiiert habe ich ihn schon, aber genau, ich berate dem unter dem Haftungsdach Netfonds und Netfonds ist eben ein Haftungsdach, was auch viele nutzen. Da waren auch schon andere in diesem Podcast, die Netfonds als Haftungsdach haben. Und vielleicht noch mal kurz zurückblickend, also weil wir springen jetzt natürlich, also ich war, glaube ich, 2006 bis 2011 war ich in Frankfurt bei einem Wertpapierhaus eben als Analyst und dort hatte ich dann das Glück, dass ich auch einmal ausgezeichnet wurde und vom Handelsblatt, die machen immer so die besten Analysten Deutschlands und dann gab es irgendwie noch eine Auszeichnung, die besten Analysten Europas, aber das war auch ein bisschen Glückssache, weil man muss natürlich auch, also ich konnte mir das nicht immer so aussuchen, wen ich jetzt cover und wen nicht, also wen ich als Analyst dann analysiere. Und da hatte ich eben auch ein bisschen Glück, dass das Unternehmen waren, die relativ einfach waren. Und was ich da eben gelernt habe, also aus meiner Sicht, mein bester Call war damals eine Verkaufsempfehlung auf Fliederer, die danach auch pleite ging. Und da hatte ich mir die Mühe gemacht und hatte in die Abschlüsse war ich gegangen, der polnischen Tochtergesellschaft von Fliederer. Und dieser Bereich Osteuropa war immer die Renditeperle dieses Unternehmens. Also daher, da beruhte die Bewertung. Und das war dann 2008, da fing schon die Finanzkrise schon deutlich an und alle hatten Angst und die waren auch relativ hoch verschuldet. Aber der Kurs war noch relativ hoch, weil die eben sehr hohe Margen, also ich glaube mehr als doppelt so hoch als in Westeuropa, in Osteuropa hatten. Und dann habe ich mir den polnischen Abschluss angeguckt, weil ich immer nicht verstanden habe, wie kann das noch sein, dass die so viel Geld verdienen. Und dann hat man eben im polnischen Abschluss gesehen, ja, die haben nur noch so viel Geld verdient, weil sie alte Anlagegegenstände verkauft haben. Das kann man aber natürlich nur einmal machen. Also alte Maschinen, die abgeschrieben waren. Und das war ganz klar, dass das Einmaleffekte waren. Und dann sind wir da eben auch mit einer Verkaufsstudie raus. Und ja, das war eine ganz gute Sache. Also es lohnt sich immer, dann wirklich die Hausaufgaben zu machen und wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen. Das sollte man machen. Da hatte ich Glück, dass das war auch relativ einfach möglich da in dem Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das genial von mir war. Das war es sicherlich nicht. Das ist eigentlich notwendig, wenn es so Abweichungen gibt im Reporting, dass man das nachvollzieht.
Ja. Ja, ausgezeichnet wurdest du ja auch dann in der Vermögensverwaltung, jetzt nicht nur du, sondern ihr als Team, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ja, wobei, das ist immer eine Teamauszeichnung. Da war ich dann in Heidelberg bei einem Vermögensverwalter und der ist da sehr etabliert im Value Investing, aber nicht so im, also der Vermögensverwalter, das heißt FPS, aber der Geschäftsführer geht nicht so in die Öffentlichkeit, darum halte ich mich jetzt mal zurück, weil jeder kann das ja selber entscheiden und viele haben lieber ihre Ruhe, aber auf jeden Fall sind die da auch sehr erfolgreich unterwegs und da sind wir ein paar Mal ausgezeichnet worden, weil die insbesondere das war einer der ersten Fonds der Fondsgesellschaft Action, den er aufgelegt hatte. Der hat mittlerweile den Namen gewechselt, aber früher hieß der Acrobat Fund. Und der hat eine ganz erfolgreiche Entwicklung und das durfte ich dann eben mit begleiten sozusagen und insbesondere auch Gespräche mit den Beteiligungsunternehmen führen und eben die laufenden Bewertungen dann durchführen.
Genau, und damit kommen wir dann auch im Hier und Jetzt an. Wir haben den Fonds schon angesprochen, weil ich es auch immer ganz interessant finde. Vielleicht magst du noch so ein bisschen über die Initiierung sprechen, die Partner, die du dir da dazu geholt hast und auch wie du vielleicht an das notwendige Kapital für so eine Initiierung gekommen bist und wie du da das Fundraising betrieben hast.
Ja, das kann ich machen, wobei das Fundraising ist jetzt vor allen Dingen Family and Friends. Also die meisten Leute kenne ich da schon sehr lange. Und dementsprechend ist das jetzt nichts, was man so einfach nachmachen kann. Was mir auch sehr geholfen hatte, war wirklich die Corona-Krise. Da habe ich zum einen durch das Homeoffice dann gelernt, dass ich eigentlich auch alles von zu Hause machen kann. Und dann habe ich nochmal gesehen, könnte ich eigentlich auch meinen eigenen Fonds hier führen, weil eigentlich braucht man wirklich nicht viel Technik und nicht viel Infrastruktur, um das durchzuführen. Und was mir auch geholfen hatte, war, dass ich tatsächlich in dem ersten Dip, den es gab bei Corona, habe ich relativ viel Glück gehabt, indem ich dann nach diesem Kursverfall dort eigentlich fast mein Depot fast verkauft hatte und dann in die gleichen Werte praktisch über im Geld liegende Optionsscheine eingestiegen sind, sodass ich dann bei der Erholung dann überproportional profitiert habe. Das ist natürlich nichts, was man jetzt fürs Geld Dritter machen könnte. Insofern habe ich da aber Glück gehabt. Dann hatte ich sozusagen hier auch eine gewisse Basis, die ich dann auch in den Fonds dann investieren konnte. Und da muss man natürlich manchmal auch Glück haben. Und was dann auch noch dazu kam, war die Wirecard-Pleite. Und dort gab es ja vorher schon ein Statement, dass der Wirtschaftsprüfer die Konten nicht nachvollziehen konnte. Und dann waren die noch 6 Wochen notiert, bevor die Firma dann endgültig gesagt hat, sie sind Opfer eines Betruges geworden von sich selber. Das hatten sie nur vergessen zu sagen. Aber sie sind Opfer eines Betruges geworden. Dazwischen waren noch 6 Wochen und da war ich dann short gegangen über bestimmte Instrumente. Und das war... Das heißt, unmittelbar vor dieser Fondsgründung hatte ich da noch ein paar glückliche Entscheidungen getroffen. Und es ist immer einfacher, mit einem kleinen Cashpuffer dann zu entscheiden, den Fonds zu gründen, als jetzt ohne Rücklagen. Denn es ist ja fast immer so, wenn man sich selbstständig macht, ich habe den Fonds ja mit kleinem Volumen gestartet, und die Jobs sind ja eigentlich ganz gut bezahlt in der Finanzindustrie. Das heißt, ich habe einen wesentlichen Gehaltscut da sozusagen dafür in Kauf genommen, dass ich dann alle Entscheidungen selber treffen konnte. Und das ist es mir auch wert. Und jetzt habe ich eben alle Chancen, jetzt nach vorne gehend dann auch davon zu profitieren. Aber man muss sicherlich erstmal, je nachdem, wie erfolgreich man ist im Marketing, aber 1-2 Jahre, sage ich mal, mit sehr geringen Mitteln auskommen können. Wenn man es so macht wie ich, ich habe jetzt auch relativ geringe Kosten genommen in meinem Fonds. Das heißt, man sieht nicht, dass der Fonds so klein ist in der TER. Der ist eher günstiger als andere aktive Fonds. Das bedeutet aber natürlich, da es Grundkosten gibt in jedem Fonds, dass meine Vergütung da nicht wahnsinnig hoch ist. Es gibt allerdings noch eine Erfolgsbeteiligung, die dann bei Gewinn fällig wird, sodass sich das dann hoffentlich mittelfristig auch bezahlt macht.
Ja, ich würde auch sagen, das ist was viel zu wenig teilweise genutzt wird. Also diese Gewinnbeteiligung, insbesondere auch mit Hurdle Rate, wie sie ja in verschiedenen Assetklassen durchaus auch Standard ist, wie im Private Equity und so, gibt es dann da doch genug Publikumsfonds, die dann einfach nur eine dicke, fette, standardisierte Managementgebühr haben und dann gar nichts obendrauf oder oder beides, eine dicke Managementgebühr und eine Performancegebühr, wo man dann halt auch weiß, woher die Underperformance zum Teil herkommt.
Ja, da macht man ja auch immer das, im Private Equity ist ja teilweise 2% plus 20%, also dann 2% feste Fee plus 20% Performance Fee, und da gab es natürlich auch ein paar, die das dann bei den Fonds machen. Ja, da muss man eben sehen, ich habe jetzt die gleichen Gebühren, ob das kleine oder große Anleger sind. Ich habe natürlich eine Tranche für Leute, die mit Berater da sind, die ist dann einen Tick teurer, wobei ich auch, das habe ich auch gelernt im Feedback vom Vertrieb, viel zu wenig zahle. Das ist also für niemanden wirklich interessant, aber ich weiß nicht, wenn man da so viel einpreist, es sollte auch durch die EU verboten werden, das Bestandsprovisionsthema. Das ist jetzt alles verschoben. Also vielleicht, natürlich ist es auch fair, eine Bestandsprovision zu kriegen, wenn jetzt der Berater da viel macht. Und wenn der nur 10.000 Euro berät, dann muss der ja von irgendwas leben. Aber ja, ich denke, es ist zumindest viel fairer als früher. Früher war das ja alles so sehr versteckt. Und heute kann zumindest jeder, der diesen Kostenbeleg dann sich anschaut, dieses PRIP heißt das, diese Basisinformation heißt, glaube ich, auf Deutsch, zu jedem Fonds. Da kann man dann nachlesen, wie viel der kostet. Und ich glaube, das ist schon wesentlich transparenter als früher.
An dieser Stelle wird es wieder Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Man kennt's, als Immobilieninvestor ist man ständig auf der Suche nach neuen Objekten, um den nächsten lukrativen Deal abzuschließen. Dabei sind insbesondere viele Immobilienplattformen nicht wirklich übersichtlich und es ist auch super anstrengend, ständig jede Plattform zu prüfen. Das nervt mich selber auch immer. Deswegen war ich auch immer mehr der Aktientyp. Jetzt gibt's aber zum Glück eine Abhilfe, und zwar hilft hier unser heutiger Werbepartner Immometrica. Das ist eine Meta-Suchmaschine, die dir hilft, die Übersicht zu behalten und alle wichtigen Plattformen für dich automatisierbar durchsucht macht, sodass du dann benachrichtigt wirst, wenn passende Objekte für dich dabei sind. Zudem bietet Immometrica dir auch diverse Insights in Statistiken. So kannst du zum Beispiel die Preishistorie eines Objekts nachvollziehen oder auch wie lange das Objekt schon online ist, sodass du dann bei den Verhandlungen bessere Karten hast und so näher am Markt bist. Hast du dann ein passendes Objekt gefunden und gehst zur Bank, hilft dir auch dabei Immometrica, nämlich mit passenden Wertberichten und vielen weiteren Funktionen. Wenn du also richtig als Immobilieninvestor einsteigen willst, kommst du an Immometrica quasi gar nicht vorbei. Lege jetzt direkt los und klicke einfach auf den Link in den Shownotes investor-stories.de/Immometrica und nutze gerne den Gutscheincode InvestorStories, alles zusammen und groß geschrieben. Und damit kriegst du direkt 4 Wochen kostenlos Immometrica, um es zu testen und dich selber zu überzeugen. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Genau, dann kommen wir natürlich jetzt zum wichtigsten Part und sprechen über deine Strategie, die du eigentlich in diesem Fonds verfolgst. Da hast du ja verschiedene Säulen, auf die du setzt. Genau, vielleicht magst du uns da einmal durchführen.
Ja, genau, das sind eigentlich 4 Punkte, die für mich wichtig sind. Das ist zum einen die Qualität des Unternehmens, das ist, denke ich, klar. Und das ist ja auch da, wohin es eigentlich geht. Das ist ja auch was viele unter Modern Value Investing verstehen, dass man erstmal hervorragende Unternehmen sich raussucht. Aber für mich ist eben auch wichtig die Bewertung. Das heißt, ich kann natürlich für ein hervorragendes Unternehmen, kann ich natürlich vielleicht mal 50% höheres KGV zahlen, als was ich für so ein normales Unternehmen zahlen würde. Aber mir fällt es immer schwer, dann zu sagen, das 2- oder 3-fache, weil das Unternehmen und die Marke so hervorragend ist. Also da habe ich, glaube ich, nur ein Unternehmen, wo ich mich da wirklich so weit aus dem Fenster lehne. Das wäre die Nintendo in meinem Portfolio, wo ich wirklich sage, gut, da bezahle ich auch ein bisschen mehr. Das halte ich für so interessant langfristig. Aber ansonsten halte ich mich da doch ziemlich zurück, weil das Problem ist, wenn man die hohe Bewertung bezahlt und man irrt sich dann, das ist zwar ein gutes Unternehmen, aber kein hervorragendes, dann wird das Unternehmen eben in Zukunft normales KGV haben und das kann dann sehr wehtun. Und darum, für mich ist immer wichtig, dass es also in absehbarer Zeit bereinigt vielleicht um Sonderfaktoren eine vernünftige Bewertung gibt. Und dann muss das Unternehmen natürlich im Rahmen meines Circle of Competence sein. Das heißt, es muss irgendetwas machen, wovon ich denke. Ich verstehe es zumindest, ich muss da kein Experte sein. Aber wenn das zum Beispiel ein Biotech-Unternehmen ist, und da, ja, das bespreche ich manchmal auch mit anderen Fondsmanager-Kollegen, und dann sage ich aber immer, ja, das hört sich alles gut an, aber ich habe da auch schon viele gesehen, wo da nichts rauskommt. Und da muss ich einfach sagen, habe ich da irgendeine hinreichende Ahnung von? Und dann muss ich oft sagen, nein, und dann fällt das Unternehmen eben weg. Und das, was ansonsten noch wichtig ist bei einem Unternehmen, dass es langfristig wächst. Also das heißt, wenn es nur günstig ist, und das ist natürlich immer die Gefahr für einen Value-Investor wie bei mir, und das sind auch die ein, zwei Sachen, die jetzt im Moment nicht so klappen im Fonds. Wenn das Unternehmen nicht wächst, dann ist die niedrige Bewertung eigentlich egal, weil dann sieht sich der Markt bestätigt, dass es das Unternehmen so niedrig bewertet. Und das Unternehmen wächst dann praktisch in die niedrige Bewertung rein, weil es immer weniger Geld verdient. Und da muss man natürlich sehr aufpassen, weil eine niedrige Bewertung ist zum einen zwar schön, aber zum anderen natürlich auch immer ein Warnsignal, dass andere Marktteilnehmer denken, dass dieses Unternehmen keine gute Zukunft hat. Und darum bin ich auch sehr dagegen, nur mit irgendwelchen Screening-Tools oder so den Markt zu durchleuchten. Wo sind niedrige Bewertungen? Man muss immer versuchen, seine Hausaufgaben so gut wie möglich zu machen und sich Gedanken zu machen, wo kann denn hier ein Wachstum sein oder warum ist die Bewertung so niedrig? Und solche Themen finde ich dann immer spannend. Also ich hatte... Also ein Beispiel, was abgeschlossen ist, was sehr spannend ist, ist ja dadurch, dass wir so viele passive Investoren im Moment haben. Das ist ja auch schön, dass die alle am Markt sind, aber es ist auch ein Riesenproblem, weil diese ganzen Investoren gucken ja null auf Bewertung. Es wird einfach in die Indizes investiert und damit in die großen Werte. Und was dann passiert, wenn so Unternehmen aus den Indizes rausfallen, ist teilweise, dass die kollabieren. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance. Also ich hatte das zum Beispiel beim Spin-off in Amerika. Da hatte ich dann die WK Kellogg's, also WG Kellogg's gekauft. Die ist abgespalten worden von der damaligen Kellogg's, die jetzt Kellanova heißt, die jetzt auch gerade wieder übernommen wird. Aber das war eben sehr spannend. Die ist am ersten Tag aus dem S&P 500 gefallen. Und war mit einem einstelligen KGV zu haben und mit einer auf sich zweistelligen Dividendenrendite. Und das war natürlich für meinen Fonds sehr schön, war einer der größten Gewinne, die ich da jetzt bisher in der kurzen Zeit, in der ich den Fonds hier begleite, gehabt habe. Der Wert hat sich eben ungefähr verdoppelt. Und das ist für so einen langweiligen Wert, der auch nur Frühstücksmüslis macht, natürlich sehr schön. Ja, aber das war auch dann Glück, dass man dieses Timing nutzen konnte und dass der Wert so klein war, dass er außerhalb des S&P 500 dann sofort war, aber groß genug, dass dann noch danach Leute darauf aufmerksam wurden, als dann die Dividendenankündigung kam.
Ja, ich glaube, das dauert ja auch ein bisschen, selbst wenn er S&P-fähig wäre, bis er wieder in den Index darf oder so.
Ja, dafür ist der Wert aber auch deutlich zu klein. Also er kommt jetzt nicht so schnell wieder rein. Und was natürlich auch, weil wir hatten es ja schon ein bisschen angesprochen, dass du da auch beruflich belastet bist, aber was auch dem Fonds sehr gut getan hatte, der damals war leider dann auch wieder ausgestiegen, aber was auch sehr schön war, war bei der Talanx diese Bewegung von 40 Euro auf 70 Euro, die hatte der Fonds eben auch mitgenommen, ist dann aber oben wieder ausgestiegen und die Entwicklung war ja so stark, weil auch das Unternehmen hat zum einen die Dividende erhöht und alle sind wieder aufmerksam darauf geworden. Die hatten einen ganz guten Kapitalmarkttag, aber auch, sie sind eben auch in zwei Indizes aufgenommen worden. Ich glaube, war der MSCI Europe und noch einer, ich glaube, der Stoxx 600 sogar. Auf jeden Fall, dadurch sind ganz viele passive Fonds rein. Da hat man richtig gesehen, da ging es, ich glaube, in einer Woche um über 10 Euro hoch für so ein ganz stabiles Unternehmen. Das sieht man natürlich, diese Fonds. Und da, das ist auch etwas, was ich aber nicht als Schwerpunkt machen will, aber was man doch im Auge halten muss, wo sind die Unternehmen, die sehr gut sind und die knapp unter der Aufnahme sind in die Indizes? Das ist sicherlich ein Feld, wo man ganz gutes Geld verdienen kann, solange diese Welle vom frischen Geld immer in die ETFs fließt,
nicht? Auf jeden Fall. Du clusterst ja auch deine Investments nach bestimmten Kategorien. Du hast so 20 bis 30 Werte immer im Portfolio, also durchaus konzentriert, aber mit einer gewissen Diversifizierung. Ich würde sogar sagen, 30 Werte ist eigentlich eine sehr solide Diversifizierung. Wenn man mehr macht, wird der Effekt ja auch immer kleiner von der Diversifizierung. Wenn man weniger macht, gut, dann wird es auch schon deutlich konzentrierter. Aber vielleicht nochmal dein Take, wie du diese eben zwischen Value, Small Cap und andere Situationen sozusagen Clusters und was da jeweils seine Kauf- und Verkaufsmotive in dem Falle dann sind.
Ja, also für mich, für das Investieren selber spielen diese Segmente eigentlich nicht so die große Rolle. Ich hatte mir nur überlegt, wie macht man das auch für den Investor irgendwie, dass man nicht nur alphabetisch die Unternehmen da listet, sondern so ein bisschen sagt, das sind so verschiedene Bereiche, in denen ich das mir anschaue. Und das stimmt, da habe ich verschiedene Bereiche. Also da gibt es zum Beispiel Deep Value. Das sind dann Unternehmen, die stark unter dem Marktwert ihrer Assets sind. Also das können zum Beispiel Immobiliengesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften sein. Dann gibt es Spezialsituationen. Also bei Übernahmen und im Idealfall kommen Unternehmen aus anderen Segmenten dann in das Segment Spezialsituation, weil die Unternehmen eben attraktiv sind und es da dann Angebote gibt. Und dann im Bereich, dann habe ich eben noch High Quality, das ist das, was ich eben angesprochen hatte, dann Nintendo zum Beispiel würde ich da reinnehmen. Das sind also Unternehmen, die ich dann als besonders gut einschätzen würde, wobei ich da auch Unternehmen habe, die andere vielleicht dann fast als Turnaround sehen. Da ist bei mir auch eine Hugo Boss drin und eine Sixt, die im Moment auch ein bisschen gelitten haben, aber die sind für mich aufgrund der Struktur und auch der Unternehmensführung sind die für mich High Quality. Also das ist natürlich immer eine individuelle Einschätzung, die man da eigentlich hat. Und man kann das nicht per se sagen, die sind da sicher drin, sondern jeder könnte das auch anders machen. Und dann gibt es für mich auch immer so antizyklische Value, das heißt wirklich Unternehmen, die große Probleme vielleicht hatten. Da hatte ich in der Vergangenheit auch in den USA gelistet, aber es ist ein israelisches Unternehmen, die Teva Pharmaceuticals, die sehr hoch verschuldet sind, aber dafür auch sehr günstig. Und da dort hatte sich das auch hervorragend entwickelt. Die haben sich auch ungefähr verdoppelt. Und das sind eben so Unternehmen, die Schwächen haben. Und bei hochverschuldeten Unternehmen ist es ja relativ einfach. Also da habe ich im Moment auch die Warner Brothers, die sich im Moment da raus schält aus dieser hohen Verschuldung. Wenn man einfach Unternehmen sieht, die einen sehr guten Cashflow haben, die aber keiner anfassen will, weil die hoch verschuldet sind, die aber fast jedes Quartal ihre Verschuldung reduzieren und dann nicht wie Bayer ein Riesenrechtsproblem haben, sondern irgendwie vernünftig nach vorne arbeiten, dann ist das natürlich sehr spannend, sich so ein Unternehmen anzugucken. Wobei das dann viele Value-Investoren, wie zum Beispiel auch Warren Buffett, der sagt ja, bleibt mir weg mit Turnarounds, sagt er zwar immer so, aber er hat selber auch schon viele Turnarounds investiert, wenn man sich's dann genauer anguckt. Er hatte zum Beispiel ein Bauunternehmen mit Asbestklagen. Das hat sich dann, glaube ich, verfünfzigfacht damals. Das hatte ich mir auch angeguckt.
Er hat die ganzen Rückversicherer gerettet. AIG hat er unterstützt, die ganzen Banken in der Bankenkrise hat er unterstützt.
Ja. Also er macht schon Turnaround auch.
Ja. Ne? Ja, man merkt auch schon an deinem Unternehmen, du bist stark in Deutschland, aber auch dann doch international unterwegs. Wie ist da deine Ansicht zu dem Thema?
Ja, das ändert sich auch immer so ein bisschen. Also ich hatte zum Start des Fonds oder zumindest nach ein, zwei Quartalen, da hatte ich so 50% Deutschland. Und mittlerweile ist es so, weil auch der Großteil der Performance kam aus den USA und aus dem außerdeutschen Ausland, also aus dem Ausland, also aus Westeuropa auch. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich fast einen Deutschlandanteil, ich glaube, von 70% habe. Das habe ich aber gar nicht so aktiv gesteuert. Aber es ist einfach so, dass wir hier die günstigste Bewertung haben. Ich bin allerdings gar nicht so super positiv für die deutsche Wirtschaft. Wir haben sehr viele Probleme mit unserer Bürokratie und auch mit unserer Politik. Und aber die Unternehmen, die ich investiert bin, wie zum Beispiel eine Einhell oder auch andere, die sind auch sehr stark im Ausland. Und wenn ich dann natürlich nur ein KGV für ein erfolgreiches Unternehmen, was ich seit 15 Jahren kenne, von 9 oder so zahle bei einer Einheld, dann ist mir das lieber als den Konkurrenten mit einem 20er KGV aus dem Ausland, der ja auch den internationalen Markt bedient. Und ich glaube, da gibt's schon viele Chancen. Aber natürlich ist das auch als Value-Investor, also im Moment mein schlechtestes Investment ist zum Beispiel die Bertrand als Automobilzulieferer. Die sind mehr ja Entwicklungsdienstleister und damit eigentlich mehr ein Arbeitszeitunternehmen für die großen OEMs. Die leiden natürlich sehr unter der Volkswagen-Gruppe und dem aktuellen Investitionsstopp. Haben jetzt aber auch schon erste oder haben große Entlassungen angekündigt und auch hohe Verluste fürs letzte Jahr. Da muss man eben sehen, da sehe ich auch große Chancen, dass die sich wieder erholen können. Aber da muss man schon sagen, da war ich viel zu früh drin. Und da hatte ich das unterschätzt, wie stark auch die der Investitionsstopp dann bei Volkswagen ausfallen wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es ansonsten sehr viele stabile Unternehmen in Deutschland, die auch hoch profitabel sind. Zum Beispiel, was sich im Moment sehr gut entwickelt, ist auch eine Hornbach Holding, die auch ein einstelliges KGV hat. Die hatten schon KGV von 6 nur. Jetzt ist es wieder auf 8, 9 gestiegen, also der Kurs von 60 auf 80. Und das ist ein sehr gut geführtes Unternehmen aus meiner Sicht, die auch in einem Markt aktiv sind, wo es nur 4, 5 große Baumarktketten gibt. Und die sind auch im Ausland erfolgreich unterwegs. Und das finde ich eben sehr spannend. Und der Markt ist nicht so zyklisch wie andere. Und ja, so solche Chancen gibt es eben auch.
Ja. Ja. Ja, da sind auch ja immer interessante Streubesitzthemen dabei. Talangs hattest du eben angesprochen, da ist ja auch, sag ich mal, das Thema, dass da der ursprüngliche Verein immer noch ein sehr großer Anteilseigner ist, glaube ich, mit knapp 70% oder irgendwie sowas um den Dreh rum.
Ich glaube, mittlerweile etwas weniger, weil die hatten ja ein bisschen was platziert.
Genau, das hat denen ja auch geholfen, dann in die Indizes eben reinzukommen.
Da ein bisschen ja, die haben es ganz geschickt gemacht. Die sind erst in die Indizes rein, haben dann ein bisschen platziert, was jetzt natürlich den Abstand auch, also wären die noch mal auf 60 gefallen, wären sie, glaube ich, trotzdem Indizes geblieben, weil sie ja dann oben den Free Float erhöht hatten. Das war eigentlich ganz schlau und jetzt ist ja so, dass anscheinend also ja auch schon eine sehr gute Prognose fürs nächste Jahr kam mit den letzten Quartalszahlen und jetzt kommt ja nochmal der Kapitalmarkttag. Ja, also aber klar, da könnte der ADI könnte natürlich auch nochmal reduzieren, aber ich denke unter 50% wird er nicht gehen.
Ist halt ein also politisches so, Thema am Ende. Ja, ich meine, muss ja auch nicht schlecht sein, aber das ergibt ja, sag ich mal, auch immer spezielle Situationen. Ich meine, bei Hornbach ist ja, glaube ich, die Familie auch noch drin. Ja. Sixt, das ist ja durchaus bei Sixt insbesondere ja auch einer der Werttreiber, dass da die Familie auch drin ist und tatsächlich einen sehr smoothen Übergang geschafft hat. Nichtsdestotrotz ist ja die eine Seite von Sixt deutlich günstiger als die andere Seite, je nachdem, welche.
Genau, also da ist der Fonds auch bei den Vorzugsaktien dabei, wenn du das meinst. Ja, genau. Die sind teilweise, wobei früher war sogar der Abschlag teilweise 40%. Aber ich bin damit ganz zufrieden. Also ich bin damit ganz minimal, glaube ich, im Plus, weil es hohe Dividenden gab. Aber es ist ja eigentlich in einer Zeit, wo die Firma auch eine riesen Krise in dem Sinne hatte, dass sie hohe Abschreibungen hatte auf Elektrofahrzeuge, obwohl sie eigentlich immer Rückkaufverträge hat mit den OEMs, aber in dem Fall hatte sie das nicht oder nicht im ausreichenden Maße und da mussten sie eben gegensteuern und eben einmalig den Bestand auch abschreiben. Aber ansonsten ist Sixt eben zum einen sehr erfolgreich in den USA, was sehr wenige deutsche Firmen schaffen. Da war ich auch sehr skeptisch. Naja, in den USA mit den ganzen Rechtsrisiken und so. Aber die haben sich da sehr gut etabliert, vor allen Dingen an Flughäfen. Und der Amerikaner findet es auch gut, dass er mal ein Mietwagenunternehmen hat, was eine verlässliche Qualität gibt. Denn ansonsten ist das teilweise sehr unterschiedlich, wie man da die Autos bekommt in den USA. Und da haben die sich jetzt etabliert, haben mit ihrem Service, den man ja auch in Deutschland kennt, ich miete auch selber ganz gerne mal bei Sixt, weil man da eigentlich immer ganz gut behandelt wird. Dafür zahlt man sicherlich einen Tick mehr. Aber ich bin auch gerne bei Unternehmen dann beteiligt, die sie nicht über den Preis verkaufen, sondern versuchen auch über eine Marke da Mehrwert für sich und auch die Kunden zu generieren. Und was bei Sixt natürlich sehr gut ist, ist, dass die ja, sehr aktionärsfreundlich geführt werden durch die Familie. Das heißt, das Unternehmen hat eine konservative Finanzierung im Branchenvergleich, macht dann aber auch immer eine hohe Ausschüttung, sofern das möglich ist. Und das ist natürlich für so einen Value-Fonds, ich biete den Investoren auch immer eine kleine Ausschüttung im Jahr, das sind jetzt so knapp unter 2%, also es ist nicht sehr viel, aber das Geld kostet ja auch wieder was und die Investoren sind natürlich alle unterschiedlich, also sie haben unterschiedliche Interessen, einige wollen auch keine Ausschüttung, aber dadurch, dass wir in Deutschland jetzt auch diese Vorabpauschale haben, ist eigentlich dieser hohe Vorteil, den man früher mal hatte durch die Thesaurierung, der wird auch ein bisschen weggenommen. Und dann kann man auch gleich eine vernünftige Ausschüttung dann eigentlich irgendwie anbieten.
Ja, das stimmt. Finde ich auch immer noch eine große Frechheit, dass diese Vorabpauschale eingeführt wurde.
Ja, es ist gerecht auf der einen Seite. Ich versuche ja immer, mich nicht so aufzuregen, sondern dann versuche in der Bürokratie irgendwie noch Sinn zu erkennen, weil sonst wird man ja vollkommen unglücklich. Ich hatte ja auch, also in Deutschland gibt es ja alle möglichen Vorschriften.
Genug Sachen, über die man meckern kann. Das
Finanzamt hatte mir auch schöne Sachen geschickt, so als Firmengründer. Also bevor man hier auch nur einen Mitarbeiter eingestellt wird, das steht bei mir vielleicht im nächsten Jahr dann so ein bisschen an, dass ich da ein bisschen expandiere. Aber man wird schon mit Dingen konfrontiert, die abenteuerlich sind. Aber auf der anderen Seite, man hat sehr viel Glück, wenn einem das Finanzamt schreibt. Wir sind nämlich fleißig hier in Hannover und das ist wirklich gut, weil dann weiß man, welche Meinung die haben. Dann kann man darauf reagieren und kann da Abhilfe schaffen. Das Schlimmste ist immer, wenn das Finanzamt irgendwas feststellt, es einem aber nicht mitteilt und man merkt es dann erst, wenn es zu spät ist. Und ja, insofern...
In Hannover habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht, mit dem Finanzamt. Ich habe mich hingegen über die GEZ, muss man sich teilweise fragen. Ich bin Kleinunternehmer mit meinem Podcast-Engagement und meinen ganzen anderen Webkrams, den ich so mache. Und betreibt das Ganze dementsprechend auch aus meiner Wohnung. Trotzdem, wenn man einen wohlgemerkt privaten PKW hat und man gewerblich tätig ist, muss man zusätzlich zu den privaten GEZ-Beiträgen, den man zahlt, zusätzlich nochmal für den privaten PKW auch GEZ zahlen, einfach nur, weil man unternehmerisch tätig ist. Wo da jetzt der Zusammenhang hängt, das frage ich mich, aber da bin ich neulich auch wieder drüber gestolpert. Ich liebe Deutschland.
Also meine GmbH zahlt auch GEZ-Gebühren.
Ja, aber als Kleinunternehmer ärgert mich das mehr, dass man dann für den privaten PKW auch zahlen muss. Aber ja, was wäre es denn, wenn man sich nicht aufregen könnte? Kommen wir zu schöneren Themen zurück, wie den Aktien. Ja. Und da tatsächlich nochmal gefragt, du hast ja auch gesagt, du konntest einen großen Teil von dem Fonds selber seeden mit eigenem Geld, dementsprechend auch da.
Ja, also jetzt nicht,
jetzt nicht.
So vermögend bin ich dann doch wieder nicht, aber zumindest aber von mir bekannten Menschen, ja.
Genau, nee, also das ist dein eigenes Topf, da wäre halt nämlich dann die Frage, wie denn eigentlich dein privates Portfolio aussieht. Jetzt hast du da wir haben jetzt schon Einblick und Gefühl bekommen für deinen Fonds. Bist du im Wesentlichen in deinen eigenen Fonds investiert oder wie sieht sozusagen dein gesamtes Asset-Portfolio so Pi mal Daumen aus?
Ja, also das ist im Moment sehr einfach. Ich hatte immer noch eine Altposition, weil ich da warten musste, bis ich da raus konnte zu vernünftigen Kursen. Aber das ist jetzt tatsächlich, bin ich 100% im eigenen Fonds. Was natürlich auch dazu führt, dass man jetzt hier dann nicht komplett verrückte Sachen machen will im Fonds. Ja. Okay. Und nee, da fühle ich mich auch sehr wohl. Denn vorher hatte ich ja immer das Problem als Angestellter. Und am schlimmsten war die Phase, als ich in der Bank war, da durfte ich gar keine Nebenwerte handeln, sondern nur DAX-Werte oder Ausland. Und dann ist man natürlich schon sehr eingeschränkt. Und das ist natürlich ganz schön, dass ich jetzt in der Beratung des Fonds dann eben alles machen kann, weil es auch keine Interessenskonflikte mehr geben kann. Ja.
So ist es. Sehr gut, dann kommen wir zu meinen Standardfragen. Und das ist natürlich immer spannend. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
Ja, das war rein faktisch einmal, das müsste so 2013 gewesen sein, da habe ich auf den Niedergang gewettet von so einigen Unternehmen über Contracts for Difference. Also das ist jetzt mal ziemlich in die Hose gegangen. Da hatte ich zwar recht, aber ein bisschen später. Und da hat man ja doch einen riesen Hebel dann. Und ich sag mal so, auch wenn man Recht hat, muss man sich nicht einbilden, dass man jetzt auch noch weiß, wann das aufgeht. Und das auch im letzten Jahr war ich zum Beispiel hier bei dem Eigenkapitalforum, wo ich ja jetzt auch nächste Woche wieder sein werde in Frankfurt. Wir nehmen es jetzt hier im November auf. Da war zum Beispiel der Punkt, das Unternehmen, was mir am schlechtesten gefallen hat, da dort ist erstmal danach, in dem Monat danach 50% gestiegen, danach aber um 80% gefallen. Und die standen wirklich kurz vorm Ende. Warum die aber vorher dann so angestiegen sind, keine Ahnung. Irgendwer wollte da rein oder musste sich eindecken. Und das ist eben etwas, man sollte immer damit rechnen, dass, obwohl das nichts mit der echten Welt zu tun hat, dass sich ein Wert halbiert oder verdoppelt, das ist immer möglich, egal wie die fundamentale Lage ist. Und da muss man eben ein bisschen demütig sein. Also das war sicherlich mal mein Fehler, dass ich zu stark darauf mal gewettet hatte, dass jetzt eine bestimmte Preisentwicklung, Kursentwicklung eintritt. Aber Gott sei Dank bin ich nicht vollkommen davon weggegangen, denn als dieser klare Betrugsfall bei Wirecard war, habe ich das trotzdem dann nochmal gemacht und da hat sich das dann auch ausgezahlt. Aber man muss es natürlich immer kritisch hinterfragen, macht das jetzt Sinn?
Ja. Drehen wir es ins Positive. Was würdest du als deinen größten Erfolg beim Investieren bezeichnen?
Ja, das ist dann... Ja, das kommt drauf an. Ich war überrascht. Ich hatte nämlich jetzt auch noch mal so ein bisschen geguckt, weil ich ja auch gesehen hatte, was du denn normalerweise so fragst. Und dann war mir gar nicht bewusst. Also tatsächlich vom absoluten Impact her war schon diese Geschichte mit Corona, wo sich das einfach so schnell erhöht hat. Das war jetzt vom, sage ich mal, vom Gewinn her das Größte, was ich da dort hatte insgesamt. Das waren natürlich mehrere Positionen. Sag ich mal, von der Leistung her oder was wirklich, also einmal war ich beteiligt bei Catalyst, das war so ein kleiner Spieleentwickler und da hatte sich das zum Beispiel ausgezahlt, die waren dann, hatten Delisting in Deutschland, waren nur noch in England als englisches Unternehmen geführt und da musste man einfach abwarten und dann irgendwann hat Private Equity das gesamte Unternehmen gekauft und dann gab es dann, glaube ich, dreimal so viel wie für die deutschen Aktionäre, halt ein Dreivierteljahr später. Und das hatte sich eben sehr gelohnt. Und da ist es eben, das ist aber auch immer ein Nachteil, das kann man als Privatier oder mit seinem privaten Portfolio sehr einfach machen. Als Fonds ist dann natürlich, dass die Fondsgesellschaft schon nachfragt, was haben Sie jetzt ein privates Unternehmen in England? Dann wird zum Beispiel jede Fondsgesellschaft schon mal sehr nervös, wenn man über 1% des Fonds und sowas hat, weil das, die müssen immer höchstens eine Ungenauigkeit von 1% können die tolerieren. Und wenn es absehbar ist, dass das Unternehmen nicht mehr handelbar ist, dann können die auch sagen, wir möchten sowas gar nicht im Fonds sehen. Und darum ist auch gibt es durchaus eine Berechtigung für diese vielen börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, die wir in Deutschland haben, die gerade auch so Sondersituationen machen. Ich denke da so an Scherzer und Shareholder Value und da gibt es ja doch verschiedene. Und dafür ist so ein Publikumsfonds eigentlich nicht so geeignet, weil einfach die Vorschriften dafür zu streng sind. Selbst wenn ich sagen kann, ja, ich habe noch nie größere Abgaben im Fonds gehabt und die sind alle damit einverstanden, kann sein, dass die Fondsgesellschaft dann sagt, nee, sowas möchten wir nicht im Fonds.
Ja, umso witziger eigentlich auch aus Hannover. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Kollegen von, wie heißen sie hier, von Marcel Maschmeyer
und ja, Paladin.
Paladin, genau, jetzt wie eingefallen. Die hatten ja tatsächlich immer mal wieder große Stakes an nicht börsennotierten Unternehmen mit der Verargumentierung, dass die bald an die Börse gehen.
Ja, also man kann natürlich auch an der Grenze, sage ich mal, dieser Vorschriften da machen, wenn das für die und die Investoren von denen in Ordnung ist, ist das ja okay. Aber die haben jetzt zum Beispiel auch, ich hatte einen Kurzrock auch in Hamburg neulich mal getroffen, die haben jetzt zum Beispiel ein neues Vehikel aufgelegt.
Extra dafür,
ja. Was mehr Freiheiten hat.
Was dann auch immer schade natürlich für den Privatinvestor ist, weil dann für diese Art von Fonds, der die das nämlich ermöglicht im rechtlichen Rahmen, braucht man dann halt wiederum Mindesttickets von 100.000. Und damit sind dann auch viele Retail-Anleger schon wieder raus.
Das sehe ich auch. Also der Fonds ist jetzt im Moment, hat er erst eine Wandelanleihe mit so auch so einem Mindestnominalwert von 100 oder mit einem Nominalwert von 100.000 oder mit einer Stückelung von 100.000, müsste man sagen. Und da gibt es doch ein paar in Deutschland, die sind auch sehr interessant, aber kann man als Privatanleger, selbst wenn man das Geld hat, lassen das teilweise die Banken nicht zu, weil die dann bestimmte Dokumentationen nicht haben.
Ja, MiFID verbietet da tatsächlich viel. Ja. Also MiFID verbietet auch diese ganzen Closed End Funds, die man eigentlich ziemlich lange kaufen konnten und auf einmal, zack, über Nacht waren auf einmal viele nicht mehr handelbar für deutsche Anleger.
Ja. Aber mit den Nebenwerten muss man ja eins sagen, mit diesen ganzen Abfindungsgeschichten, das war ja früher ein Free Lunch, das heißt, man hat beim Squeeze-Out dann das Geld bekommen und musste dann aber ewig warten, das kann deutlich über 10 Jahre dauern, bis man irgendwann vielleicht mal eine Verbesserung kriegt, aber dann kriegt man eben, man hat eben schon den Grundbetrag vorher gekriegt und dann nur die Differenz wird nochmal verzinst, dann ausbezahlt. Das war wunderbar, damit hat auch mein alter Arbeitgeber sehr viel Geld generiert für die Kunden und für sich selber natürlich auch. Und das war wunderbar, aber dieser Anlegerschutz, der früher sehr hoch war, ist eigentlich dadurch, dass es auch viele gab, die das ausgenutzt haben und dann einfach die Vorstände gequält haben und sich da haben auszahlen lassen, ist es im Moment so, dass der Anlegerschutz fast auf null ist. Das heißt, es ist ganz einfach, in Deutschland ein Delisting ohne vernünftiges Angebot auszuführen. Jetzt im Moment, ich bin ja auch beteiligt, oder der Fonds bei der Deutschen Wohnen, da wird es wahrscheinlich einen sehr schlechten BGAV geben, mit einer ganz geringen Garantiedividende dann jedes Jahr. Aber da muss man das aussitzen. Aber es ist so, dass die Firmen da leider viel mehr Möglichkeiten haben. Man sieht das ja auch, wir haben nur noch ganz wenige gelistete Unternehmen in Deutschland. Und da müsste eigentlich viel mehr für den Anlegerschutz gemacht werden. Und das ist leider, ging es jetzt immer in die falsche Richtung.
Ja, da hatten wir tatsächlich auch mal einen Experten im Podcast mit dem Uwe Jennert. Ich weiß nicht, inwiefern.
Ja, den Uwe kenne ich gut.
Er ist natürlich ein
Börsenhändler bei Twitter.
Kann ich nur empfehlen, die Folge sehr, sehr aufschlussreich zum Thema Squeeze-Out und Spruchverfahren. Und wer da mal mehr hören möchte. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, hast du da irgendwelche speziellen Ziele für den Fonds, für dich, die du dir so noch vorgenommen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also der Fonds, es ist ja so, es gibt immer bestimmte Grenzen. Also mein Fonds ist noch relativ klein, der ist jetzt so bei 8,4 Millionen vom Volumen her. Und es ist so, dass der Fonds ein bestimmtes Volumen braucht. Es sind dann über 12 oder so eher Richtung 15 Millionen, wo dann eben auch mehr beim Berater hängen bleibt. Weil ich sag mal so, meine Partner müssen ja auch, also die Fondsgesellschaft und das Haftungsdach und die Depotbank und die Verwahrstelle eben, also in dem Fall die Depotbank, die müssen ja alle Geld verdienen. Das heißt, die haben natürlich bestimmte Grundgebühren. Das heißt, wenn der Fonds klein ist, ist es halt mein persönliches Pech. Das heißt, für den Berater ist es eigentlich wichtig, wenn er jetzt nicht sehr hohe Gebühren nimmt, dass dann auch ein bestimmtes Volumen da ist. Und da ist eben mein Ziel, dann schon in den nächsten 1-2 Jahren dann vielleicht dann so Richtung 15 Millionen zu gehen, also nochmal eine Verdopplung. Und am liebsten natürlich über die Wertentwicklung. Aber im Moment ist es ja so, dadurch, dass ich in diesen großen Werten nicht drin bin, wie einer SAP und Nvidia, wo das Geld eben über die ETFs reinfließt, dass es ein bisschen schwierig ist, Performance zu machen. Ich habe jetzt glücklicherweise nicht das Problem wie andere im Nebenwertebereich, die aber eigentlich sehr gut sind, teilweise sogar die besten, die wir die letzten 20 Jahre hatten, die jetzt aber die letzten 2 Jahre Minus sind. Davon kenne ich auch ein paar persönlich. Da würde ich sagen, das liegt auf keinen Fall in den Fondsmanagern. Im Moment, wo kein Geld reinfließt, ist es eben auch schwierig, Geld zu verdienen. Aber das wäre eben vielleicht nach einer nächsten Bereinigung, die wir mal auch mit an der Börse hatten, das haben, dass dann mehr Leute auf Bewertung schauen. Und dann ist das, glaube ich, auch eine gute Chance, wie man mit so einem wertorientierten Fonds wieder Geld verdienen kann. Und das wäre eben mein Ziel, dann in eine andere Größenordnung zu wachsen und dann vielleicht auch ja noch Leute anzustellen oder sich vielleicht auch zusammenzutun mit jemandem anderen, um eben ein bisschen schlagkräftiger zu sein, auch was Richtung Vertrieb und so geht. Wenn man alles alleine macht, ist es schon an der Grenze. Also im Moment konzentriere ich mich auf den Fonds, weil ich denke, dass man erstmal einen gewissen Track Record mit dem neuen Produkt aufbauen muss und dann kann man sich nachher noch immer um den Vertrieb kümmern, als wenn jetzt die Performance ganz schlecht wäre, dann braucht man eh keinen Vertrieb mehr zu machen.
Ja, ja, das der wichtigste Vertrieb ist in der Investmentbranche halt der Track Record. Und wenn man keinen hat, dann ist es nochmal umso schwieriger. Genau, deswegen ist halt wichtig, dass man sich den aufbaut. Und was man sich auch aufbauen sollte, ist Wissen. Und damit kommen wir zur Frage, gibt es irgendwie ein Buch, was du auf jeden Fall jedem ans Herz legen würdest, was dich auch selber irgendwie weitergeholfen und weitergebracht hat?
Mhm. Also ich finde ja immer sehr gut kritisches Denken und wie gesagt, bei Wirecard hatte mir das auch geholfen. Und was ich ganz nett fand, das Buch ist von dem Hedgefondsmanager David Einhorn, Fooling Some of the People All of the Time. Da geht es um eine ja, Betrugsstory, die aber dann immer weiter ging. Und also da gibt es so ein Sportnahrungsmittel, die aber eigentlich nichts bringen. Und das ist so ein ja böse oder eher behauptet hier teilweise, es wäre ein Ponzi-Scheme. Man muss da aufpassen, die sind mit Anwälten immer so stark dabei. Aber es war dann lustig, dann war er eben auch verfeindet mit anderen Hedgefonds. Und dann hat das dazu geführt, dass er praktisch gecornert wurde und dann musste er die Position irgendwann einstellen oder nur noch ganz gering weiterverfolgen, weil eben die anderen zu viel Geld reingesteckt haben. Aber ich glaube, in der Sache hatte er recht. Und das fand ich sehr spannend, wie man so einen Betrugsfall ausführt. Sonst für die Jüngeren, die nicht bei der
Finanz... Warte, kurz, sich tatsächlich sehr ähnlich an auch zu der Story mit Bill Ackman und seinem Hedgefonds und Herbalife, was ja auch so eine Art Ponzi-Scheme im Zweifel war, wo er sich dann auch eindecken musste, weil auf einmal Carl Icahn halt den Kurs hochgehauen hat. Gibt es auch eine witzige Netflix-Doku zu, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber verlinke ich ebenfalls in den Shownotes.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dann, was noch interessant ist, für diejenigen, die die Finanzkrise nicht so unmittelbar mitgekriegt haben, die war ja doch sehr einschneidend. Und ich hatte mir danach mal diesen Financial Crisis Inquiry Report, der ist von dieser nationalen Kommission in USA. Der ist sehr interessant. Das sind hier 500-600 Seiten. Da sind die ganzen Originalverhöre oder Befragungen sind es dann eher der Vorstände. Und es ist doch sehr erstaunlich und erschreckend, was eben da alles in den Banken gemacht wurde, um eben kurzfristige Profite zu erzielen. Und ja, ich habe eigentlich, also es ist so ein bisschen Drama-mäßig jetzt. Ich habe eigentlich nur so mir Bücher rausgesucht in der Richtung, weil die Bücher, die mich auf der positiven Seite beeinflusst haben, sind so die Standardwerke natürlich, die es gibt von Benjamin Graham und auch die Biografien und auch die jährlichen Berichte von Warren Buffett. Das ist natürlich alles sehr spannend und habe ich auch alles verschlungen. Aber ich denke, das haben schon ein paar gesagt. Sonst, was auch noch spannend ist, wenn man sich mehr den Krisen anguckt, als eine der ersten Banken waren ja auch viele in Irland damals gefallen. Da gibt's ein sehr nettes Buch über die Anglo Republic Bank von Simon Carswell. Und das fand ich auch noch sehr spannend. Und die hatten es geschafft, eben auch ja 2008 dann praktisch schon umzufallen. Dann, ich glaube, die endgültige Rettung war dann 2010. Aber da ist auch sehr spannend, wie spielerisch die da rangehen und auch welche Investoren. Die hatten da einen Milliardär, der da auch mit Contracts for Difference, ich glaube, fast die Mehrheit hatte an dem Unternehmen, mal kurzfristig, aber eben auf Pump. Und der ist dann auch innerhalb von Monaten implodiert und war eben pleite. Und ja, ist dann, ja, ist sehr, sehr spannend daraus. Und weil diese Bubbles wiederholen sich ja immer. Und für mich ist im Moment natürlich eine klare Bubble, werden die bösen Zungen sagen, weil ich nichts davon verstehe, ist natürlich Bitcoin und solche Geschichten, dass es da Holding-Companies gibt, die werden dann zum 2-, 3-fachen des Wertes der Bitcoin gehandelt, die sie halten. Das ist totaler Schwachsinn aus meiner Sicht. Aber natürlich, eins dieser Unternehmen hat sich jetzt gerade im letzten Monat verdoppelt, weil eben durch Trump und Elon Musk ist da wieder sehr viel Fantasie drin im Bitcoin-Kurs. Aber sowas reizt mich auch immer dann, um da mal auf fallende Kurse zu setzen. Allerdings könnte ich das im Fonds natürlich auch nur erstmal als kleine Beimischung machen. Und wenn, dann nur so, dass das Downside auch klar begrenzt ist. Das heißt, über normale Optionen geht das dann nicht. Man kann da zum Beispiel keine Calls dann mehr verkaufen. Da hat man ja ein unlimitiertes Risiko. Und bei diesen verrückten Preisbewegungen, warum soll es sich nicht nochmal verzehnfachen, weil die alle einfach so happy sind und sich feiern. Man weiß nie, wo das genau endet. Ja, also da muss man da auch vorsichtig sein. Aber man kann natürlich mal hier mit einem halben Prozent oder Prozent Short gehen, wenn man dann über Instrumente das Risiko auch limitieren kann auf dieses halbe oder ein Prozent. Das reizt einen schon immer wieder, wenn man so diese Panik, diese Kaufpanik sieht einfach.
Ja, spannend. Ja, auch echt ein paar Bücher dabei, die wir definitiv hier noch nicht im Podcast gehört hätten. Vielen Dank dafür. Verlinke ich natürlich gerne alle in den Shownotes, ebenso wie auch deine Webseite. Darüber kann man dich bestimmt auch kontaktieren.
Genau, da findet man auch noch mal die ganzen rechtlichen Disclaimer. Damit will ich euch nicht so belasten, aber wir haben ja auch mehr allgemein gesprochen. Und daher sind ja alles keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen natürlich.
Richtig, immer eigene Gedanken machen und informieren. Und das genau könnt ihr auf der Webseite da machen, findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank dir. Wir haben die Stunde tatsächlich gut voll gemacht. Hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich ein spannender Rundumschlag über diverse Themen. Sehr, sehr cool. Und ganz viel Erfolg auf jeden Fall noch weiterhin bei deinem Fonds. Und vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren nochmal und gucken dann nochmal auf eine Rückschau.
Sehr gerne. Dir auch weiterhin viel Erfolg, sowohl mit dem Podcast als auch beruflich. Finde ich sehr spannend und beeindruckend, wie du da schon so schnell dir auch spannende Betätigungsfelder suchst. Auch bei den Versicherungen, da bist du ja wirklich da, wo, glaube ich, am meisten zu tun ist mit.
Ja, vielen lieben Dank. Dann bis denn. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.